Ja, ich möchte euch allen nochmal auf unser Arbeitsmaterial hinweisen. Ich habe einmal unsere Biker-Bibel mitgebracht. Die Biker-Bibel ist eine Bibel aus der Reihe der Konzeptbibeln. Das gibt es auch für Fernfahrer, das heißt dann natürlich nicht Biker-Bibel, sondern das heißt Trucker-Bibel. Das gibt es für Fußballfans, das ist dann die Kicker-Bibel. Es gibt die Survival-Bibel für Eheleute, für Outdoor-Freaks. Und das ist die ganze Reihe der Konzeptbibel und die Bibel sind immer so gleich aufgebaut. In der Mitte ist das Neue Testament und dieses Neue Testament ist eingebettet in Erlebnisberichten, in diesem Fall für Biker oder eben aus dem Bereich der Gesellschaft, wo du Leute erreichen willst. Und du darfst heute, normalerweise kostet die 6 Euro, wenn du die bei Hensler bestellst, aber ich gebe sie dir heute gratis. Die Biker-Bibel bekommst du gratis und eine etwas abgespeckte Version der Biker-Bibel, da ist nur das Johannesevangelium drin, aber auch mit Erlebnisberichten von Menschen aus der Motorradfahrerszene, die kriegst du heute gratis, brauchst sie nicht bezahlen, mit einer einzigen Auflage. Du musst sie bis zum Ende der Saison, das heißt, sagen wir mal bis zum 1. November, irgendeinem Motorradfahrer an der Tankstelle oder in einem Stiefel- oder Lederwagenladen in die Hand gedrückt haben. Ansonsten musst du das anschließend bei Waldemar überweisen. Ne? Dann kriegt er von dir 6 Euro, wenn du das nicht geschafft hast. Also sei Multiplikator des Evangeliums und nimm die Biker-Bibel mit. Ja, die Geschichte mit Percy und Evelyn, die geht auch noch weiter. Ich bin gespannt, was der Heilige Geist noch für eine Entwicklung mit den beiden vorhat. Also das ist wirklich rasant gewesen, diese anderthalb Jahre, diese letzten 18 Monate im Leben von den beiden. Ich muss natürlich dabei sagen, dass es nicht immer so glatt läuft. Ne? Ganz oft ist die Arbeit in der Biker-Szene ein hartes Brot, ne? Weil die Jungs haben eine wirklich harte Schale, die haben einen weichen Kern, aber die Schale ist manchmal so hart, dass es ein bisschen dauert, bis das Evangelium auch Fuß fasst. Ihr kennt sicherlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, und die Biker gehören zu denen, wo der Boden ziemlich schlecht vorbereitet ist. Aber es gibt so Situationen, wo sich plötzlich ein Kanal öffnet, wo plötzlich die weiche Stelle, die Achillesferse, getroffen wird und der Heilige Geist wirkt dann hinein. Vor 2 Monaten bin ich ganz spontan zu einer Beerdigung eingeladen worden, bei einem hochdekorierten Club in Ostfriesland. Alles wirklich harte Jungs. Ich kann nur so viel sagen, in der Leichenhalle, da saßen ungefähr 400 Jahre Knast, wenn man das addiert. Ne? Aber in solchen Momenten sind die empfänglich für das Evangelium. Oder irgendeiner von den schweren Jungs, ja, hat eine gläubige Oma, die für ihn gebetet hat. Oder hatte so Glück wie ich, dass ein Klassenkamerade aus der Parallelklasse ihm was von Jesus erzählt hat. 30 Jahre nichts mehr gehört und plötzlich bricht das wieder auf. Das Schöne am Wort Gottes ist ja, wenn du es aussehst, brauchst du es einen Rotbuck weitergeben. Oder eine Biker-Bibel weitergeben. Oder einen Flyer weitergeben. Oder mit jemandem über Jesus sprechen. Es kann sein, dass derjenige dich hört und es irgendwo in seinem Herzen abspeichert und es quasi ignoriert. Aber dieser Funke, der löscht sich niemals aus. Und sobald der Heilige Geist irgendwann im Leben eines solchen Betreffenden, und sei es 20 oder 30 Jahre später, einen neuen Windzug gibt, wird der Funke entfacht. Und der Mensch kommt unter Feuer. Und es fängt an, in seinem Herzen zu arbeiten. Das Wort Gottes ist nämlich der Same, der da bleibt. Und ich wünsche euch bei eurem Bestreben in der Evangeliumsarbeit mit eurem Nachbarn, mit euren Arbeitskollegen einfach diesen Glauben, dass das Wort Gottes nicht vergeht, wenn ihr es ausseht. Ne? Und so haben wir in der Regel fast immer nur Saatarbeit vor uns, aber ab und zu auch solche fantastischen Erlebnisse wie jetzt mit Percy und Evelyn. Jetzt möchte ich aber ein anderes Thema mit euch entfalten und das finden wir in 4. Mose 21. Verse 4 bis 9. Ich mache es so, dass ich erst den Text mit euch lese, anschließend bete ich nochmal und dann schauen wir uns im Detail an, was dieser Text uns zu sagen hat. 1. Mose 21, Verse 4 bis 9. Wer eine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, aufzublättern, mitzulesen oder eben auch der Folie zu folgen, die ich jetzt gleich aufblenden werde. Jetzt hat er wieder die englische Bibel reingebracht, weiß nicht, warum er mich immer auf Englisch stellt. Aber ich habe es gleich. So, da ist es. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt, dass wir hier sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viele aus Israel starben. Und da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne, also eine eiserne, mache dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Und wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eiserne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eiserne Schlange an und blieb leben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für alle Situationen in unserem Leben einen Ausweg hast. Es gibt keine Sackgasse in unserem Alltagsleben, die so verfahren ist, dass du keine Möglichkeit hast, uns rauszuholen. Und wir wollen dich bitten, dass dieses Wort zu unseren Herzen spricht. Zu unseren Herzen spricht. Und nicht nur irgendwelche theologischen Erkenntnisse in unserem Kopf erhöht. Wir wollen davon lernen, Herr Jesus. Rede, Herr, durch dein Wort. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Das ist die aktuelle Situation meiner Predigt. Wir gehen mit dem Volk Israel durch die Wüste und stoppen hier und sehen diese Situation. Wir sehen das Volk Israel in seiner Wanderung durch die Wüste aus einem Tiefpunkt. Die Situation war so erbärmlich, und das ist umso erstaunlicher, wenn man die Vorgeschichte kennt. Denn die Anfangsgeschichte von dieser Wüstenwanderung, die fing ganz anders an. Am Anfang war die Begeisterung. Der Pharao und die Macht der Ägypter hatten Israel in Sklaverei gehalten, 400 Jahre lang. Also mindestens 10 Generationen durch. Stellt euch mal eure Situation vor. Stellt euch mal vor, ihr würdet seit 10 Generationen in einer Diktatur leben. Wie die Diktatur der DDR, wie die Diktatur der Sowjetunion, wie die Diktatur des Dritten Reiches. 400 Jahre, nicht 70. 10 Generationen, nur Knechtschaft, nur Unterdrückung, nur Verfolgung, nur Repressalien. Und plötzlich schickt Gott den Mose, er schickt ihn zum Pharao. Der Pharao hat sich an diese Sklaven gewöhnt, er und seine Vorgänger natürlich auch. Lässt das Volk nicht ziehen, aber Gott zeigt 10-mal durch fantastische Zeichen in Ägypten, wer der wahre Gott des Himmels und der Erde ist. Die hatten auch alle ihre Götter. Die hatten Isis, die hatten Ra, die hatten Amun und wie sie alle hießen. Und wie man durch die Geschichte des Gespräches zwischen Mose und dem Pharao sieht, waren die auch nicht untätig. Hatten die auch, um es auf Jugenddeutsch mal zu sagen, was drauf. Ne? Weil als die beiden Zauberer ihre Stäbe auf den Boden geworfen hatten, da kamen Schlangen aus den Stäben. Also das war nicht ohne. Aber ich bin nicht bei dieser Geschichte, weil ich bei der Geschichte in der Wüste bin. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht zu lange aufhalten. Fakt ist, nach der 10. Plage, nach der 10. Offenbarung der Macht Gottes, da blieb dem Pharao nichts anderes übrig, als Israel ziehen zu lassen. Und das muss eine Begeisterung gewesen sein. Das sieht man auch an einigen Stellen aus dem Psalm, dass sie loszogen mit Lobgesang in ihren Herzen, dass sie ihre Sachen zusammengepackt hatten. Sie durften sogar von den Ägyptern noch einige Sachen mitnehmen. Und dann ging es in einer Welle der Begeisterung, in einer Welle der Befreiung, ging es raus aus Ägypten. Ganz schwach zu vergleichen wäre, fällt mir dazu ein, der 9. November 89, als die Mauer in Berlin aufgegangen ist. Vielleicht habt ihr diese Bilder noch vor Augen. Vielleicht war einer von euch selbst dabei. Ne? Diese Begeisterung. Aber erstens war die Unterdrückung lange nicht so hart wie die der Kinder Israel in Ägypten und lange nicht so lang. Aber es hat so einen leichten Touch von dem. Sie gingen also los und dann kam schon das erste Hindernis. Das war das Rote Meer. Nach kurzer Zeit schon wieder Probleme. Israel war es gewohnt, Probleme zu haben. Ne? Nach kurzer Zeit schon wieder Probleme. Und Mose stand da mit seinem Stab am Roten Meer. Und wir kennen die Geschichte. Das Rote Meer hat sich dann geteilt. Gott hat das Rote Meer wie einen Reißverschluss in der Mitte aufgerissen. In der Mitte war eine trockene Stelle. Ich weiß nicht, wie breit die war. Lass es 50, 60 Meter gewesen sein, von der Breite her. Und rechts die Wellen und links die Wellen. Auf der einen Seite die Begeisterung, Gott tut Wunder, wieder mal. Das ist jetzt das 11. innerhalb von kurzer Zeit, die 10 Plagen dazu gerechnet, dann wäre es jetzt das 11. gewesen. Aber dann musste man sich auch trauen. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Das Rote Meer ist da, es türmt sich vor dir auf, es ist wie ein Reißverschluss aufgerissen, aber sie mussten sich auch trauen. Sie mussten auch ihren Fuß in den Sand des Roten Meeres setzen. Und wer weiß denn, ob die Welle links oder die Welle rechts von mir nicht plötzlich zusammenbricht. Das war nicht einfach so, ja, man liest das so, als Bibelleser hat man das so auf Papier und da stehen die Buchstaben, man liest das so, aber man muss sich mal in die Situation eines Menschen versetzen, der jetzt aufgefordert war, da durchzugehen bis auf die andere Seite. Wisst ihr was? Und das, was Israel da vor sich hatte, diese Entscheidung, ist auch eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Gott sagt dir, du kannst die Sklaverei der Sünde verlassen. Gott sagt dir, du kannst die Unterdrückung durch die Knechtschaft des Teufels verlassen und du musst dich trauen. Und dann gibt es einen Tag in unserem Leben, den nennen wir Bekehrung. Und dann sagen wir, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und das ist auch das Entscheidende, das ist auch das Wichtige. Aber ich finde, wenn wir hier gerade beim Roten Meer sind, dann haben wir auch den Bezug zu Wasser und dann haben wir auch den Bezug zu Taufe. Am Ende der Knechtschaft oder sagen wir mal am Anfang, am Aufbruch in ein neues Leben, steht die Taufe. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Taufe gleichzusetzen ist mit der Bekehrung oder ich werde jetzt nicht lehren, Taufe ist Bekehrung. Aber was ich sagen will, Taufe ist das eigentliche Zeichen einer erlebten Bekehrung. Es kommen Leute zu mir, die sagen, ich habe mich bekehrt. Dann sage ich dir, wodurch ist es deutlich geworden? Dann sagen die, ja, ich habe mal so ein Übergabegebet gesprochen. Wunderbar. Aber das ist nicht das eigentliche Zeichen. Ja? Oder auch nicht das Bekehrungszeugnis, was wir in einer Veranstaltung bringen. Auch das ist wichtig und das ist wunderbar. Das haben wir gestern vom Stefan gehört. Aber das eigentliche Zeichen einer erlebten Bekehrung ist der Mut zur Taufe. Wird symbolisiert durch den Gang des Volkes Israels durch die Wüste. Und die diesen Mut auf sich genommen haben und ihren Zeh in den Sand des Roten Meeres gesetzt haben, haben gemerkt, es hält. Dann haben sie ihren ersten Schritt gemacht, dann haben sie ihren ersten Kilometer gemacht. Das Rote Meer war an der Stelle vielleicht 2-3 Kilometer breit und sie merkten, es hält. Und ich sagte, wenn du dich entscheidest zu einem Leben mit Jesus und das durch den Durchmarsch des Wassers dokumentierst, ich sage dir, es hält. Jo. Und dann sind sie durchmarschiert durch das Rote Meer. Dann war nach der ersten Angst die Freude wieder da, die gleiche Freude, die sie beim Aufbruch aus Ägypten hatten. Und es ging mit Musik, es ging mit Lobpreisliedern, es ging mit Lobgesang durch dieses geteilte Rote Meer bis auf die andere Seite. Und ich glaube, in dem Moment waren sie alle begeistert, waren sie alle fasziniert von einem Gott, der ihren Feind in die Schranken weist, der ihrem Feind zeigt, wer der wahre Gott des Himmels und der Erde ist. Und sie waren, ja, man kann es wirklich sagen, sprichwörtlich in einer Art ersten Liebe. Da war kein Zweifel mehr an Gott. Da war keine Missgunst mehr. Da hat man Gott nicht irgendetwas angedichtet oder gefragt, warum lässt du das zu? Da war nur noch Freude, da war nur noch Begeisterung da. Was wir aber dann von Israel hören, das ist einfach schwer zu verstehen, aber wir kennen das aus unserem eigenen Leben nur zu gut. Und wir finden den Marsch des Volkes Israels durch das Rote Meer natürlich im vierten Buch Mose. Wir finden es aber auch in einer zusammengefassten Version im Psalm 106. Und da, oh, jetzt geht hier gar nichts mehr. Mach mal. Zurück. Ist doch kein PowerPoint drauf, ne? Sondern so eine Share-Version. Ich lese mal, während er da wieder auf das alte Bild zurück zieht, schlagt nur mit mir die Bibel auf Psalm 106, Verse 9 bis 13. Psalm 106, Verse 9 bis 13. Gott beschimpfte das Schilfmeer. Da wurde es trocken. Und er führte sie durch die Tiefen wie durch trockenes Land. Und er half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste, und sie erlöste von der Hand des Feindes. Und die Wasser ersäuften ihre Widersacher, und nicht ein einziger blieb übrig. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen bald seine Werke und warteten nicht mehr auf seinen Rat.
Ja, da steht's.
Seht ihr? Sie gingen durch das Rote Meer, waren auf der anderen Seite, quasi auf dem direkten Weg zum gelobten Land, aber zwischen dem Roten Meer, diesem Zeichen des Aufbruches aus Ägypten raus, bis zum gelobten Land, gab es noch ein paar Kilometer zu machen. Und diese Kilometer führten durch die Wüste. Und im Geistlichen ist es nicht anders. Hörten nicht auf seinen Rat, da könnt ihr das sehen. Nach dem Roten Meer der Befreiung kommt die Wüste der Bewährung. Wenn wir unsere geistliche Geschichte mal mit der Wüstenwanderung Israels vergleichen, dann stellen wir fest, Taufe durch das Wasser, irgendwo in weiter Ferne oder in naher Ferne, keine Ahnung, wann der Herr jeden Menschen zu sich ruft, das gelobte Land, aber dazwischen sind ein paar Lebensjahre, dazwischen sind ein paar Umstände und das ist die Wüste. Also nach dem Roten Meer der Befreiung, nach der Bekehrung, nach der Taufe kommt die Wüste der Bewährung. Und das hätten sie eigentlich wissen müssen. Wenn es damals schon Landkarten gegeben hätte und irgendeiner hat gesagt, also pass auf, jetzt ist hier Aufbruch, ne? Der Pharao hat uns entlassen. Wir gehen Richtung Norden, wir gehen Richtung Palästina, wir gehen Richtung Kanaan. Ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt, Jungs, und ich muss euch sagen, das ist auch kein Zuckerschlecken. Ne? Das ist kein Gemeindeausflug. Ne? Da geht es nämlich durch die Wüste. Aber keiner hat auf die Karte geguckt und so waren sie nicht vorbereitet. Sie wussten es ja auch nicht genau, sie mussten ja der Wolke folgen und der Feuersäule folgen. Aber ein Blick auf die Karte hätte ihnen das gezeigt. Erst geht es durch die Wüste. Schwestern, das ist bei uns nicht anders. Es gibt Evangelisationsveranstaltungen, die kommen in eine Stadt, die kommen in eine Gemeinde und die erzählen dir, hey, ne, nimm Jesus an. Und wenn du das tust, dann wirst du auf einer Halleluja-Wolke schweben und nie wieder runterkommen. Hey, wer hat Lust, da mitzumachen? Und dann gehen die Hände hoch und dann sagen wir, hey, super, ne, Gott segne dich und so. Ne? Ja, und dann geht's los. Dann kommt der Alltag. Dann kommen die Nervereien. Und keiner hat es dir gesagt. Das ist aber so. Nach dem Roten Meer der Befreiung kommt die Wüste der Bewährung. Und die Wüste hat mit Hitze zu tun. Es ist heiß. Es geht heiß her, du kommst in heiße Auseinandersetzungen. Die Bibel spricht hier von Anfechtungen. Aber die Bibel sagt auch, Mensch, das hätte man eigentlich wissen müssen. Aber diese Wüste war dazu da, um die Echtheit des Volkes Israels zu prüfen. Und deine Wüste, in der du vielleicht aktuell steckst, ist dazu da, um zu zeigen, dass du echt bist. Jeder von uns kennt Anfechtungen. Ich habe mal lange überlegt, was ist die kürzeste Definition mit Anfechtungen? Ich habe eine gefunden, die lautet, Anfechtung ist eine Auseinandersetzung mit einem unbiblischen Angebot. Und die kommen reihenweise. Du bist gläubig, du hast dich für Jesus entschieden, du liest deine Bibel, alles wunderbar, aber dann kommen unbiblische Angebote. Ja? Der Teufel, entweder direkt oder in Form eines Mitarbeiters oder in Form eines Freundes, sagt, mach doch mal so, mach mal das, einmal ist keinmal. Hab dich nicht so, ja? Jetzt sei nicht so engstirnig. Das Angebot kommt rein in dein Herz. Der Heilige Geist schlägt Alarm. Ich sage es immer, der Bewegungsmelder des Heiligen Geistes geht an. Und dann liegt es an dir, ob du einwilligst oder nicht. Und alle diese Sachen sind dazu da, dass du stabil wirst. Dass du echt wirst. Denn wenn du in der Anfechtung überwindest, macht Gott dich echt. Und du wirst als echter auch von deiner Umwelt wahrgenommen. Das sind geistliche Geheimnisse, die man gar nicht so verstehen kann. Aber es ist so. Mit jeder Anfechtung, die du überwindest, bekommst du geistlich mehr Profil, bekommst du geistlich mehr Ausstrahlung. Und es wird deinen Nachbarn und deinen Arbeitskollegen immer leichter fallen, die Echtheit deines Christseins zu sehen, ohne dass du groß was machst. Ja? Es sorgt für mehr Ausstrahlung, es sorgt für mehr Festigkeit. Beispiel: Du bekommst die Chance zum Zeugnis geben. Du wirst sie nächste Woche haben, verlass dich drauf. Du wirst nächste Woche die Chance haben, zum Zeugnis geben. Irgendeine Situation tritt ein und du hast irgendeine Möglichkeit, an der Stelle nachzuhaken oder einzuhaken und Zeugnis abzulegen von Jesus. Die Anfechtung besteht nun darin, dass du kneifst. Ah, sag jetzt nichts. Ne? Das kannst du ihm auch nächste Woche sagen. Du hast jetzt keine Zeit. Es könnte sich ja ein Gespräch entwickeln, was eine halbe Stunde dauert, aber du musst in einer Viertelstunde weg. So ein Pech aber auch. Ja? Pech für den, der auf dich wartet. Glück für den, der dein Zeugnis hört. Das wäre zum Beispiel eine Anfechtung. Oder irgendeine Sünde lauert vor der Tür. Jeder von uns kennt das. Und es soll keiner meinen, dass ein Evangelist das nicht kennt. Der kennt es wahrscheinlich noch mehr. Ja, sie lauert vor der Tür. Du kannst der Sünde nachgeben, weil es sieht ja keiner. Es kriegt ja keiner mit, ist eine kleine Sache für dich, zu deinem Spaß oder für irgendwas und keiner hat es gesehen. Aber wenn du einwilligst in die Anfechtung, wenn du ihr nachgibst, wirst du unechter. Es geht alles auf Kosten deiner Echtheit. Und genau das passiert zwischen dem Roten Meer und dem gelobten Land. Da ist die Wüste mit der Hitze ihrer Anfechtung. Petrus drückt das in 1. Petrus 4 so aus. Er sagt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch da etwas Seltsames. Petrus will damit sagen, das ist ganz normal. Warum seid ihr überrascht? Das Rote Meer liegt hinter euch, das gelobte Land liegt vor euch, dazwischen ist die Wüste und da geht's heiß her. Also was wundert ihr euch? Vers 13. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Denn selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Wenn die an deinem Arbeitsplatz sagen, ach, wieder so ein Frommer, ne? Und anfangen über dich zu lästern, dann schenkt der Heilige Geist dir Freude. Ja. Jemand hat das mal so geschrieben, wenn man uns verlästert, wegen unseres Zeugnisses, dann geht sofort so ein Supermarktkassengeräusch los. Bing! Ne? Das heißt, im Himmel wird ja gleich was gut geschrieben, ne? Weil du etwas gemacht hast, was du solltest. Weil du zu Gott gestanden hast. Wir gucken uns das mal geografisch an. Das war ja die Situation. Dort, wo der rote Punkt ist, das Land Gosen, dort waren die Israeliten auf dem Weg. Und dann ging der Marsch los durch die Wüste, bis sie hier an diese Stelle des Roten Meeres gekommen sind. Dort hat sich das Meer geteilt, da sind sie quasi wie durch einen Reißverschluss durchgelaufen, bis sie auf die andere Seite kamen. Ne? Guck mal, es gab damals schon tolle Kameras, das Bild ist bis in unsere heutige Zeit erhalten geblieben. Ja, bis sie auf die andere Seite des Roten Meeres kamen, dann ging es weiter, dann gingen sie an diesem Arm des Roten Meeres durch, kamen dann runter bis zum Berg Horeb. Dort hat Mose die Tafeln der 10 Gebote in Empfang genommen, die 2 Gesetzestafeln hat das Volk belehrt. Dann ging es weiter hoch, wieder in der Kurve Richtung Norden, Richtung Elat, durch die Wüste, durch, weiter nach Norden hoch. Da haben sie sich einmal eine ganze Zeit lang im Kreis gedreht, in der Wüste Paran ging es nicht weiter. Ich möchte eine lange Geschichte kurz machen, es ging noch weiter nach Norden, Richtung Edom. Und normalerweise wäre der Weg durch Edom dann direkt zum gelobten Land gewesen. Da hätten sie gesagt, so jetzt noch ein paar Schritte und dann sind wir am Ziel. Dann kommt das Tote Meer und hinter dem Toten Meer ist schon der Jordan und da gehen wir dann westlich über die Grenze und haben unser Ziel erreicht. Aber Edom hat gesagt, nee, wir lassen euch nicht durch. stellten ein großes Einbahnstraßenschild vor ihrer Grenze auf und sagten zu dem Volk Israel: Hier gibt es kein Durchkommen. Das könnt ihr vergessen. Wir lassen euch nicht durch. Ihr habt schön, außenrum zu gehen. Ja? Das heißt dann in 4. Mose 21, Vers 5. Nee, Moment, jetzt habe ich mich gerade verblättert. Nicht Vers 5, ich habe es gleich. Moment. Vers 4 und 5, ja, richtig. Sie brachen vom Berge Hor auf in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen, und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Die Edomiter ließen das Volk Israel nicht durchgehen und sie mussten quasi eine Umleitung machen. Ah. Erst die Freiheit, dann das Rote Meer und dann all den Ärger. Das liest sich kapitelweise, diesen Ärger in der Wüste. Und jetzt sind wir fast da, jetzt ist es schon zum Greifen nah, das gelobte Land, das Land, was Gott uns versprochen hat, das Land, da in Milch und Honig fließen. Und jetzt stehen wir hier und dürfen nicht weiter, können nicht weitergehen, müssen einen Umweg fahren. Ganz banal, das widerfährt jedem Kfz-Fahrer auch, ne? Wenn du einen Termin hast und du hast es eilig und du willst hier Richtung Köln rausziehen und plötzlich ist eine Baustelle und ein Stau und ein Umweg. Keiner mag gerne Umwege. Oder gibt es hier irgendjemand, der sagt: Juhu, endlich wieder ein Umweg. Darf ich mal sehen, wer freut sich hier über Umwege? Wusste ich doch, dass ich mit der Vermutung richtig liege, ne? Ja, keiner macht gerne Umwege. Und dann rutschen auch schon so die ersten Schimpfwörter raus. Tja, und in dem Umweg hat man all die schönen Sachen, die man vorher gesehen hat, vergessen. Also vor Jahren, da war ich in Sachsen gewesen, bin über auf dem Rückweg nach Hause, also nach Ostwestfalen, wo ich herkomme, aus Bad Salzuflen, bin dann so Richtung Rennsteig gefahren, durch den Thüringer Wald gefahren. Und plötzlich auch Umleitung. Und in dem Moment, wo man das Umleitungsschild sieht, da hat man all die herrlichen Landschaftsaussichten, die man vorher noch so genossen hat, vergessen.
Umweg.
Ja, Jörg, aber du hast doch dich gerade noch so gefreut, ne? Du bist doch gerade durch so ein Tal gefahren und hast die Aussicht genossen. Jetzt meckerst du nur noch über die Umleitung. Jetzt denk doch mal daran zurück, was schön war, ne? In dem Moment, wo das Umleitungsschild auftaucht, da denkst du da überhaupt gar nicht dran. Und bei Israel ist es genauso. Als sie das Land Edom umgehen mussten, haben sie all die Wunder vergessen, die Gott vorher getan hat. Sie haben angefangen, sich über Mose zu beschweren. Sie haben angefangen, sich über die Ernährung, die sie bekommen haben, zu beschweren. Gott hat Manna aus der Wüste regeln lassen. Gott hat Wachteln geschickt. Man kann sagen, heutzutage, ja, Rosinen und Brathähnchen ist ungefähr das Gleiche. Es fiel einfach so runter. Das kam einfach so. An all das haben sie nicht mehr gedacht. All das war plötzlich weg, weil es hieß, wir müssen jetzt einen Umweg gehen. Und sie fingen an zu meckern und sie fingen an zu mosern. In Vers 5 kommt das so deutlich zum Ausdruck, wo sie dann sagen, sie redeten wieder Gott und wieder Mose, warum hast du uns bloß aus Ägypten herausgebracht? Sollen wir etwa sterben in der Wüste? Ey, und wenn ich das lese, ich denke, geht's noch? Habt ihr nichts verstanden? Was war denn mit dem Roten Meer? Was war denn mit den Plagen in Ägypten? Und es ging sogar so weit, dass sie den Aufbruch in die Freiheit bereut haben. Denn das kommt in dem Satz zum Ausdruck. Warum hast du uns aus Ägypten herausgebracht? Was ist denn das für eine Frage? Warum hast du uns von der DDR befreit? Warum hast du uns von der Sowjetunion befreit? Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Wollt ihr da wieder zurück, Israel? Wollt ihr wieder zurück zum Pharao? Wollt ihr Steine klopfen? Wollt ihr mit miesem Essen und mit wenig Essen wieder 10 Generationen in Sklaverei verbringen? Geht's noch? Ja, denkst du, das war Israel damals, ne? Die Bösen. Aber wir leben ja heute in einer lettischen, mennonitischen Gemeinde und einer russlandsdeutschen Gemeinde und uns passiert sowas nicht. Ich glaube nicht. Wie sehen denn die Umwege heute aus? Aktuelle Situation. Du bist getauft, du bereitest dich auf was vor, freust dich auf die Ewigkeit. Und auf dem Weg zur Ewigkeit, das ist dein Endziel, steckst du dir vielleicht Etappenziele. Und jedes Mal, wenn du kurz davor bist, dieses Etappenziel zu durchwandern, kriegst du ein Umleitungsschild. In Form, dass du von deiner Flamme einen Korb kriegst. Das ist erstmal schon eine Umleitung. Bist verliebt, sie ist gläubig oder er ist gläubig, du willst die Anfrage stellen, nee, mit dir will ich nicht. Das ist ein Umleitungsschild, eindeutig. Oder du bereitest dich auf einen missionarischen Dienst vor, willst vielleicht sogar ausreisen, kriegst das Visum nicht. Ja? Oder du planst, ja, jetzt bringe ich noch kurz meine Ausbildung zu Ende und dann werde ich mich mit meiner Familie auf geistliche Dinge einstellen und einsetzen. Und dann fällst du plötzlich durch die Prüfung. Oder ganz banale Geschichten, du fällst plötzlich durch die Führerscheinprüfung. Du willst bei den Holy Riders einsteigen, hast das Motorrad schon gekauft, machst die Führerscheinprüfung, fällst durch. Lauter so Sachen, lauter so Umleitungsschilder. Ne? Und was passiert dann? Wenn du nicht aufpasst, das gleiche wie bei Israel. Was hat Israel gemacht? Was ist denn das für ein Essen hier? Es fällt auf den Sand. Ja Gott, ein bisschen vornehmer musst du es schon machen. Dann stell mal wenigstens vorher ein paar Pappteller dahin, ne? Und schön mit der Tischdecke. Vielleicht essen wir dann das Manna, ja? So ungefähr, ja? Das war Israel. Und wir sagen heute, das Essen meiner Gemeinde schmeckt mir nicht mehr. Die Predigten, die sich meine Ältesten da so zusammenbrutzeln, also nee, das geht gar nicht mehr. Ne? Ich gehe mal in so eine Wow-Wow-Wow-Gemeinde, vielleicht geht da mehr los, da ist mehr Action. So. Ja? Du beklagst dich über die Nahrung deiner Gemeinde. Du beklagst dich über die geistliche Leitung deiner Ältesten, so wie ne, das Volk Israel, Mose. Ne? Du bist schuld, was machst du? Ne? Du bist unglaubwürdig und. Und dann versäumst du, wie es in Hebräer 10 heißt, die Versammlungen, bist vielleicht höchstens noch bei Pflichtveranstaltungen da. Und jeder, der dich fragt, hör mal, warum kommst du nicht mehr? Heute bist du ja da, wunderbar, ne? Sei gesegnet. Aber jeder, der dich fragt, warum kommst du nicht mehr, du ziehst dich so zurück, dem sagst du, mich ruft keiner von der Gemeinde an. Mich holt keiner ab. Ich hatte Geburtstag, dass so irgendeiner, ja, es waren so 3 oder 4, ja, haben sich daran erinnert und haben bei mir angerufen und mir gratuliert. Ne? So, und es geht nur noch um ich, mich, mir, meins, mich. Und was mit Gott? Und was ist mit deinem Beitrag? Weißt du, und wenn du aus dieser Drehung, wir haben ja diese Drehung in der Wüste von Paran, ne, da war es ja ein bisschen ähnlich, wenn du aus dieser Drehung um dich selber nicht rauskommst, wenn du den Absprung nicht schaffst, dann kann es dir gehen wie das Volk Israel, dass du sogar den Aufbruch, jetzt halte ich fest, dass du sogar den Aufbruch in die Freiheit bereust. Das sagen einige Theologen, das kann bei einem Neuen Testament da nicht passieren. Ist es so? Pass mal auf. Geht noch weiter hier, ne? Jetzt habe ich die Karte, wollte ich eigentlich bis zu Ende bringen. Schlechtes Timing, Herr Prediger. Ja, ich weiß. So. Wer aber dies nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln. Und jetzt pass auf. Und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Hat vergessen, ist vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt, ich bring's mal in eine andere Version, dass wir es verstehen, ist nicht mehr dankbar darüber, dass Gott durch Jesus das Größte für ihn getan hat, was in seinem Leben passiert ist. Ist nicht mehr dankbar darüber, dass Gott ihm das Kreuz gezeigt hat, wo du abladen durftest, wo du dich bekehrt hast und wo du neues Leben bekommen hast. Ist nicht mehr dankbar darüber. Vergisst es oder schiebt es völlig zurück. Wenn du aus dieser Drehung nicht rauskommst, kann dir das passieren. Und dann, ja, fängt schon das Gift an. Was meine ich mit dem Gift? Die Israeliten saßen da in der Wüste, sie mussten den Umweg machen, fingen an zu meckern über alles Mögliche, vergaßen den Aufbruch in die Freiheit, beschwerten sich über Mose, beschwerten sich über das Manna, beschwerten sich über die Wachteln, beschwerten sich über alles, über was man sich nur auch irgendwie beschweren konnte. Und dann heißt es in Vers 6, wow, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen viele aus Israel, dass viele starben. Weißt du, und dieses Meckern, das erzeugt so eine Melodie. Vielleicht kennt ihr das aus Kindertagen, diese Bilder von Indien. Ja? Da sitzt so ein Fakir, der hat einen Korb und der spielt eine Flöte und die Flöte sorgt dafür, dass der Korbdeckel sich hebt und die Schlange rauskommt. Das machen die so in Indien. Weißt du, und die Mekka-Melodie sorgt dafür, dass die Schlangen kommen. Und nun geht es um andere Schlangen. Gott schickte feurige Schlangen und die bissen das Volk. Und heute ist es so, dass wir es auch mit einer Schlange zu tun haben. Die Bibel spricht vom Teufel und sie spricht von ihm als von der alten Schlange. Und wenn die dich beißt, weil du sie durch deine Melodie des dauernden Meckerns und der dauernden Unzufriedenheit aus dem Korb herausgeholt hast, dass sie dich beißen konnte, dann fängt das Gift an zu wirken. Und das Gift wirkt nicht so, dass du sofort geistlich tot umfällst, sondern Gift verursacht erstmal eine Lähmung. Und die Lähmung kommt dahin zum Ausdruck, dass du keine Freude mehr hast an den Dingen des Reiches Gottes. Du singst und spielst dem Herrn nicht mehr in deinem Herzen. Es nimmt dich nichts mehr mit. Es begeistert dich nichts mehr. Klar, du bist noch Christ, gehörst noch zum richtigen theologischen Lager, gehörst noch zur richtigen Gemeinde, um es mal so auszudrücken, aber aus deiner Fackel, mit der du erst im Feuereifer für Jesus unterwegs warst, ist nur noch ein glimmender Docht geworden. Und jetzt kommt das Evangelium. Jesus sagt, ab ich werde den glimmenden dort nicht, und nur hören, ob er noch da seid, nicht auslöschen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und er wird den glimmenden dort nicht auslöschen. Sondern er sorgt für die entscheidende Hilfe, damals wie heute. Und das ist das Gegengift. Das Gegengift gegen das Gift. Jetzt denken manche, ah, das ist doch zu primitiv. Ne? Ich stecke in so einer verzwickten Situation und dann ist die Lösung so einfach. Manche Leute haben Probleme, wenn für verzwickte Situationen einfache Lösungen parat liegen. Die sagen, nein, für verzwickte Situationen darf es nur verzwickte Lösungen geben. Das war aber bei Israel auch ganz wirklich, es ist bewegend, das zu lesen, versteht mich nicht falsch, aber es war eigentlich ganz einfach. Ich lese das mal. Wir sind wieder in unserem Text 4. Mose 21, wir sind jetzt in den Versen, was habe ich hier stehen? 7 bis 9. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose bat für das Volk, also er ging ins Gebet. Da sprach Gott zu Mose, mach dir eine eiserne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf und wer gebissen ist von den feurigen Schlangen und diese eiserne Schlange an dem Stab anschaut, der soll leben. Da machte Mose eine eiserne Schlange, richtete sie hoch auf und wenn jemand von der feurigen Schlange gebissen war und auf die eiserne Schlange geschaut hatte, blieb er augenblicklich am Leben. Das ist die Lösung. Du musst einfach auf Jesus schauen. Boah, viel zu einfach, ne? Ganz einfach. Wer auf Jesus schaut, ja, der wird von diesem Blick, wenn er den Stand hält und wenn er den aufrecht erhält, entgiftet. Ich werde es euch gleich zeigen. Ich bin jedes Jahr mehrmals, gerade in der Weihnachtszeit, mit diesem Schild unterwegs. Was meinst du, was das auslöst, wenn du damit über den Weihnachtsmarkt gehst? Das ist ganz simpel und einfach. Du brauchst gar nichts groß machen, du gehst mit diesem Schild über den Weihnachtsmarkt und du hast Gespräche, du hast die ganze Palette von Anpöbeleien bis Zuspruch. Aber im Prinzip spiegelt das wieder, was der Text uns hier heute lehrt. Schau auf Jesus. Schau auf das, was er getan hat. Es muss nicht immer eine komplexe Lösung für ein komplexes Problem geben. Wenn dir auf der Autobahn der Sprit ausgeht, dann brauchst du nur einen einzigen Blick auf deine Tankanzeige. Du musst nicht einen ADAC anrufen, du musst nicht den Motor auseinandernehmen, du brauchst einfach Benzin. Ja? Aber du denkst, ich bin so ein Autokenner, es kann doch wohl nicht sein, dass ich vergessen habe nachzutanken und dass die Lösung des Problems einfach in ein paar Litern Benzin liegt. Das muss viel schwieriger sein. Und du gehst hin, nimmst den ganzen Motor auseinander und kommst trotzdem nicht weiter, weil dir das Benzin fehlt. Ne? Dabei ist es ganz einfach. Ja, was konnte denn der Vergiftete in der Wüste damals machen? Konnte er irgendwas machen? Konnte er irgendwelche Beteuerungserklärungen abliefern? Konnte er irgendeine Arbeit machen? Konnte er die Ärmel hochkrempeln und die Stiftshütte renovieren? Irgendwas hätte er ja anbieten können. Und Mose hat gesagt, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Schau einfach auf die Schlange auf dem Stab. Schau einfach auf die Schlange auf der Stange. Was? Das soll ausreichen? Ja, mach's einfach. Hör auf, dir eigene Pläne auszudenken, wie du deine Situation wieder verbesserst. Schau einfach auf die Schlange. Mose richtete die Schlange auf der Stange auf, so hoch, dass jeder im Lager Israel sie sehen konnte. Auf einer Anhöhe. Sie musste von allen zu sehen sein. Weißt du, und das ist auch der Auftrag für jeden geistlichen Leiter in jeder Gemeinde. Jeder geistliche Leiter muss dafür sorgen, dass jeder in den Versammlungen der Kinder Gottes Jesus sehen kann. Der Auftrag ist geblieben. Unabhängig von der Situation, in der die Gemeinde sich befindet. Weißt du, und auch 2015 ist das einzigste Mittel, was dich entgiftet. Der Aufblick auf die Schlange. Auf die Schlange, auf der Stange. Nur, wo ist sie? Kein Gemeindeleiter hat heute irgendeine Schlange aufgestellt und da eine Schlange dran gebaut, ne? Was ist die neutestamentliche Entsprechung? Wer ist die Schlange 2015, auf die du schauen musst, um dich der Wirkung des Giftes zu entziehen, um entgiftet zu werden? Das finden wir in einem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3. Und jeder denkt sofort an Johannes 3, 16. Das ist auch das Finale quasi, ja, dieses Gespräches. Aber mir geht es eigentlich um die zwei Verse davor. Johannes 3, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus selbst bezieht die Geschichte von der Schlange auf der Stange auf sich selbst. Denn Jesus hing auch an einer Stange bzw. an einem Kreuz und wand sich wie eine Schlange unter den Qualen von der Sünde der Welt. Er hing dort und wand sich wie eine Schlange unter den Qualen der Sünde der Weltgeschichte. Unter den Schmerzen dieser Tortur und unter dem Gericht Gottes litt Jesus wie die Schlange auf der Stange. Aber das ist die Lösung für jede vergiftete Seele. Seit allen Zeiten, seitdem Jesus gestorben ist und bis heute. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Du bist schon durch das Rote Meer gegangen, hast den Schritt gewagt zu Jesus hin. Und die eigentliche Dokumentation dieses Schrittes, die eigentlich legitime Dokumentation deiner Taufe, deiner Bekehrung, durch die Taufe, bist durch das Rote Meer gegangen. Und du weißt noch, wie es damals war. Tauffest feiert ihr in euren Kreisen. Freude, Verwandtschaft, Feier und auch noch Wochen danach, alles gut. Und du bist eigentlich schon auf der richtigen Seite, weil du bist auf dem Weg in das gelobte Land. Aber momentan bist du in dieser Wüste. Und die Anfechtungen dieser Wüste sind dabei, dir den Rest zu geben. Und du willst aufgeben. Und du bist innerlich ganz verschimpft und verhärtet und so viel Widerstand gegen das, was die Gemeinde dir anbietet. Und hey, es ist so viel Gift in deinem Herzen. Aber weißt du was? Wenn du auf Jesus schaust, wird ein Prozess in Gang gesetzt, der dich entgiftet. Kennt ihr noch das alte Lied? Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil in der gleichen Stunde. Denn durch seine Wunden sind wir heil geworden, sagt Jesaja 53. Und in einem neuen Lied heißt es, ich fand da die allergrößte Liebe, ja, wo Jesus sein Leben zum Opfer gab. Du denkst, oh, aber diese Botschaft ist mir zu primitiv. Einfach nur zum Kreuz kommen und auf Jesus zu schauen, ist mir zu primitiv. Ist dumm. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren bleiben. Diejenigen aber, die daran glauben, dem wird es zur Kraft Gottes. Auch heute Morgen. Kennst du solche Phasen, wo du so mehr oder weniger unausstehlich bist, sodass man fast sagen kann, hey, was hat dich denn gebissen? Die Schlange war es, die dich gebissen hat. Aber bevor du jetzt losziehst und andere angiftest, vergiftest oder dein Gift verspritzt, such dir eine stille Ecke, Warte nicht, bis das Gift dich geistlich lähmt oder tötet, sondern wage einen bewussten Blick der Entschlossenheit auf Jesus, auf das Kreuz. Und für alle, die hier noch nicht durchs Rote Meer gegangen sind, ich sage dir, der einzigste Weg in die Freiheit ist Jesus. Das Blut Jesu ist der Weg in die Freiheit, darum komm auf die andere Seite. Sage Ja zu Jesus und dokumentiere dein persönliches Ja zu Jesus, was du mit dir und Gott persönlich abgemacht hast, durch den Gang durch das Rote Meer, durch die Taufe. Und für alle, die schon eine Beziehung zu Jesus haben, aber sich auf irgendeine Art und Weise vergiftet haben, hier ist das Gegengift. Es gibt Gegengift gegen Gift. Und das ist das Kreuz. Wenn das Gift dich lähmt, dann sage dir, ich will das Bild des Gekreuzigten vor Augen haben. Ich will mir bis ins Innere bewusst machen, was Jesus für mich tat. Und dieses Bild findest du. Dieses Bild findest du. Paulus hat einmal den Galatern in Kapitel 3, Vers 1 gesagt, ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Und der unbekannte Schreiber des Hebräerbriefs sagt in Kapitel 12, Vers 2, lasset uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubensweges. Mann, er hat's doch angefangen. Er ist doch mit dir durch, raus aus dem Land der Bedrückung. Raus aus dem Land der Befreiung, durchs Rote Meer der Taufe. Und er hat es nicht nur angefangen, sondern er bringt es auch zu Ende. Ich bin dessen guter Zuversicht, dass derjenige, der das gute Werk mit euch begonnen hat, er es auch zum Ende bringen wird, bis zum Tag Christi, sagt Philipper 1, Vers 7. Ich fasse zusammen. Wo ist der Jubel geblieben? Deiner Befreiung. Der Jubel deiner Befreiung, wenn du dich zurückerinnerst an den Tag, wo du Ja gesagt hast zu Jesus. Wo ist der Jubel geblieben? Der Jubel deines Durchzugs durch das Rote Meer. Ist der Jubel auf der Strecke geblieben wegen diesen vielen Umwegen? Wir kriegen immer wieder so Umleitungsschilder in unserem Leben gestellt. Haben dich die Umleitungen müde gemacht? Bist du bekümmert oder unzufrieden mit der geistlichen Speise? Bist du in einer Kritikphase, die nicht enden will? Dann bist du von der Schlange gebissen. Das ist so. Kritik ist berechtigt, aber wenn das zu einer permanenten Abneigung gegen alle Dinge des Reiches Gottes führt, und es führt dahin, wenn du aus dieser Schleife nicht rauskommst, bist du von der Schlange gebissen. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn das Gegengift ist da. Denn Jesus ist hier. Ja? Such die Stelle, wo du ihn beobachten kannst. Finde den Platz, wo du ihn intensiv vor Augen hast. Und wo kannst du ihn sehen? Wo kannst du der Aufforderung nachkommen, auf den gekreuzigten Heiland zu blicken, um dir sein Bild zu verinnerlichen, wie die Kinder Israel in der Wüste, die auf die Schlange, auf der Stange schauen mussten? Geh durch die Gemäldegalerie Gottes. Das ist die Heilige Schrift. Und schau, bis du es findest und bleib davor stehen. Bleib vor Jesus stehen und mach einen Anfang. Tu Buße und mach einen neuen Anfang und dann bleib auch stehen. Wer so einen Gottesdienst wie heute als ein kurzes Momentum erfasst, dann aber wieder in seine alte Vergiftung zurückkehrt, der gleicht den Leuten, die die Kreuzigung in Jerusalem gesehen haben. Markus 15, 29. Aber die gingen dann weiter, die blieben nicht stehen. Ein schöner Gottesdienst, ein kurzes Aufflackern, aber genauso weitermachen wie vorher ist das. Die aber vorübergingen, die lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, den anderen hat er geholfen, warum hilft er nicht sich selbst? Sie haben nichts verstanden. Aber es gibt einen Unterschied und das ist der Hauptmann. Das ist der Hauptmann. Der Hauptmann aber, der dabei stand, seht ihr das Unterstrichene? Das ist der Unterschied. Der Hauptmann blieb davor stehen. Und als er sah, dass er so verstorben ist, sprach er, dieser Mensch ist Gottes Sohn geblieben. Der ist nicht weitergegangen, der hat so einen Bekehrungsaufruf oder so einen Erneuerungsaufruf, kann man ja nennen, wie man will, nicht als eine vorübergehende Situation erfasst und dann abgehakt und dann einfach so weitergemacht wie bisher, sondern er ist stehen geblieben und hat diese Situation genutzt, hat gesagt, heute, wenn ich seine Stimme höre, verstocke ich mein Herz nicht, sondern fast Glauben. Egal, was passiert ist, das Gift, das wird entgiftet durch den Blick auf Jesus. Such dir Tage der Stille, Ich kenne einen Evangelisten, der fährt jedes Jahr für eine Woche auf die Insel Zingst in der Ostsee. Macht 3 Tage komplett dicht, alles zu und stärkt sich dort. Vielleicht ist sowas dran. Nimm dir Zeit und bleib bei dem Gekreuzigten, bis du merkst, dass dieses Bild, der Blick auf Jesus und dieser bewusste Anfang, nochmal neu anzufangen, das Gegengift ist für dein Gift. Denn so wie Mose, genau so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, um die Kinder Israel zu entgiften, so wird auch der befreit, der an Jesus glaubt. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so wird der Gekreuzigte erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, lebt, neu auflebt und seine Wanderung fortsetzt bis in das Land der Verheißung. Gott segne dich. Amen.